Herzlich willkommen zur 123. Folge und diese Folge ist insofern auch besonders, weil es die letzte Folge vor unserer großen Reise ist, denn am Sonntag heben wir schon ab Richtung Mallorca.
Ja, ich wollte gerade sagen, du sprichst von einer lebensverändernden Reise. Ja. Es handelt sich dabei nicht um irgendwie den Jakobsweg oder andere Wege. Nein, wir fliegen ins 17. Bundesland nach Mallorca, Cala Ratjada. Wie spricht man das eigentlich aus?
Kalaratata.
Kalaratata, ja, okay. Nicht sicher auch schon bei dir im Zimmer ein bisschen gestapelt, so muss das. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Nee, also ich bin auch schon sehr gespannt. Habt ihr ja gerade eingecheckt online,
wie
ich gesehen habe.
Wir sitzen sogar, also wir sind ja 6 Personen und wir sitzen direkt hintereinander im Flug.
Das ist cool.
Das haben wir hinbekommen.
Cool. Sehr nice.
Ja, also insgesamt bist du denn einer, der sehr ordentlich und sehr gerne Koffer packt oder bist du eher einer, der quasi so auf den letzten Drücker alles reinschmeißt und sagt so, puh.
Ja, also ich würde sagen, ich bin ja allgemein eher ordentlicher Typ, aber beim Kofferpacken bin ich eher Typ letzter Drücker. Also ich gehe auch häufig meinem Bruder zum Beispiel auf die Palme, weil ich ja immer erst 5 Minuten vor Abfahrt irgendwie anfange zu packen. Aber das hat nämlich alles Strategie, denn alle Kleidungsstücke, die ich mitnehmen will, sind schon bereit, aber die sind nur noch nicht an einem Ort. Also ich habe dafür gesorgt, dass ich alles rechtzeitig gewaschen habe, dass alles bereit ist, aber ich werde erst morgen meine Tasche dann zusammenführen.
Ja, siehst du. Ja, ich bin ja sowieso, also wir können jetzt, glaube ich, bis zu 23 Kilogramm mitnehmen. Das hört sich, glaube ich, sehr viel an.
Ja.
Aber ich glaube, da, also so auch so Anziehsachen, so ein paar T-Shirts, ein paar Hosen, dann bist du schon, glaube ich, bei 5-6 Kilo auf jeden Fall. Aber ich glaube, die 20 Kilo, ja gut, ob man die jetzt ausreizt, weiß ich auch nicht.
Bin gespannt, ja, ich weiß auf jeden Fall, ich habe so eine Kofferwaage, wo man, sowas könnte man noch gebrauchen vielleicht. Ich finde auch immer, 23 Kilo klingt immer so krass viel, aber ja, ich denke, wir kommen dahin. Wir hatten ja noch diskutiert, ob man nicht vor Ort waschen könnte, irgendwie in einen Waschsalon. Ich glaube, die Idee habe ich dann doch verworfen jetzt. Aber nee, also, ja, was brauchen wir? Ja gut, wir müssen nicht unseren Zuschauern erklären, was wir alles brauchen, was braucht man schon.
An sich werden wir Bombenwetter haben, also wirklich so 35 Grad durchgehend, Tiefstemperatur 24 Grad. Ich glaube, dann könntest du hier nachts gar nicht mehr schlafen. Ja. Da wird es vielleicht sogar anders sein, weil das schwüle Klima nicht so da ist, sondern eher dieses Trockene.
Hoffentlich.
Allerdings hast du das schon mitbekommen, an der Süd-Mittelmeerküste von Frankreich gibt es jetzt irgendwie diese Dümperfische oder diese Drückfische. Das sind eigentlich Fische, die knacken Muscheln und Krebse und die gehen jetzt, weil es immer wärmer wird und weil die nicht mehr so viel Futter finden, gehen jetzt Richtung an die Strände ran. Und die haben jetzt allein, ich glaube, diese Woche haben sich 50 oder 60 Badegäste beschwert, weil diese mittlerweile an die Beine anknabbern.
Wirklich?
Und das sind, wie groß sind die? 30 bis 40 Zentimeter lang. Und das sind so ganz platte Fische, so wie Dori, findet Nemo. Und die haben halt wohl so dicke Zähne und die tun halt wohl weh, aber sind nicht lebensgefährlich. Aber trotzdem.
Ja.
Ich habe, liegt ja auch im Mittelmeer, Mallorca.
Ja.
Ist, glaube ich, gar nicht mal so weit weg von diesem ganzen Ding. Also mal sehen, was wir da
ich war jetzt auch noch an der Nordsee spontan und da war auch das Wasser wirklich warm. Also das verändert natürlich auch den Lebensraum der Tiere. Also je wärmer das da ist, die sind ja, glaube ich, auch teilweise auf Grad genau ihren Lebensraum gepolt.
Ja.
Also als ich in die Nordsee gesprungen bin, das war nicht kalt. Also wirklich, jetzt, das verändert vieles. Auch sowas wie Quallen. Jonas, wie stehst du zu Quallen? Wer mag Quallen? Niemand.
Ja, aber ich habe meine Schaufel dann genommen, wo ich sonst die Sandburg gebaut habe am Strand. Damit bin ich dann ins Meer und habe dann immer Quallen gefangen. Habe geguckt, Mama, guck mal, Qualle.
Okay.
Aber ich weiß, als wir auf Rügen waren, da gab es riesige Quallen, weil es ist ja ein Binnengewässer und da hatten die wohl auch so richtige Feuerquallen, die richtig auch dunkelrot waren. Das war schon bedrohlich, wo die dann so die bewegen sich ja ganz komisch, wirklich so wie Fliegen ist das ja eigentlich, nur unter Wasser.
Genau.
Und Quallen sind schon faszinierend, allerdings,
nur im Aquarium. Nee, aber ich freue mich schon. Willst du denn ins Wasser springen?
Natürlich.
Ja, ich weiß ja nicht.
Ich habe mir alles aufgespart dafür. Nordsee, ich weiß, als wir waren jetzt vor kurzem mal in Hooksiel wieder.
Sommertour,
ja. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja.
Auch mal ganz gut gewesen. Und da Ja, haben wir, seid ihr ja Richtung Wasser gegangen.
Genau.
Ob es da war, ist eine andere Sache.
Ja, war ein tiefstes Niedrigwasser.
Nee, aber dieser Lebensraum, der sich verändert, das habe ich ja hier in meinem eigenen Aquarium quasi auch gespürt. Unser Pool ist nämlich, hatte auch Senfalgen.
Oh.
Und dieser Algenteppich habe ich in den Griff bekommen. Allerdings sind diese Algenpartikelchen halt irgendwann so abgestorben gewesen, haben sich nicht mehr verbreitet, aber die musst du halt absaugen. Und das Wasser war so dunkel und trüb durch diese Algen, dass das Wasser eigentlich unbrauchbar ist.
Wollt's
und ich
habe
es nicht mehr rausbekommen. Ich habe gestern noch versucht, das abzusaugen, aber nee, das war...
Weil also, da kannst du mir mal erklären, wie das aussah? Also wie wolltest du die absaugen?
Ja, wir haben
Staubsauger?
Ja, das ist wie ein Staubsauger. Wir haben eine Sandfilterpumpe her, also mittlerweile...
Darüber haben wir ja mal gesprochen.
Kein Sand mehr drin, sondern so Filterbällchen, aber dann kann man quasi da das Wasser auch einfach rausschießen lassen, ohne dass das filtert.
Ah, okay.
Und dann haben wir quasi vorne an den wo es halt zur Pumpe hingeht, das wird ja rausgezogen aus dem Pool und da kannst du einen Schlauch anschließen.
Mhm.
Und dann hat man so eine Art Besen und da kannst du dann auch den Schlauch anschließen. Dann kann man quasi wie so ein Staubsauger über den Boden gehen und dann zieht er quasi diese Algen weg, aber es hat halt nicht funktioniert. Der Boden ist zwar, weil die setzen sich wirklich überall hin.
Natürlich.
Und die kriegst du dann nicht mehr weg. Und das, was ich jetzt hier im Pool habe, ist ja für mich persönlich vielleicht schlimm, weil ich nicht mehr schwimmen kann, aber in der Natur sieht man das jetzt ja immer häufiger, dass diese ganzen Seen vor allem auch kippen und dass das natürlich auch nicht so lecker aussieht. Ich weiß.
Nee, beim Dümmer ist das ja, glaube ich, auch passiert. Da will man ja auch, glaube ich, nicht mehr reingehen zum Schwimmen.
Ich glaube, die haben vor allem da Blaualgen.
Genau,
Blaualgen. Die sich auch sehr schnell verbreiten. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt diese große Umweltschweinerei wahrscheinlich in der Oder. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nee, erzähl mal.
Von Polen aus ist da wohl ganz viel Quecksilber reingelangt.
Schlagzeile habe ich
gelesen. Ja, und mittlerweile ist, glaube ich, jeder Fisch in diesem Fluss ist tot und das bis nach Deutschland halt rein.
Ja, schlimm.
Und bis jetzt konnten die noch nicht auf die Schliche kommen, wer das war, aber die sind auf jeden Fall dran. Vor allen Dingen, das sieht halt, da sind wirklich riesige Fische drin gewesen, das glaubt man gar nicht, aber das sind halt wirklich große Gewässer, wie man das zum Beispiel in Kanada kennt, wo die Lachse dann quasi flussaufwärts springen. Ja, aber es ist spektakulär, die Natur.
Heftig, ja. Nee, aber du willst ins Mittelmeer?
Ich will auf jeden Fall ins Mittelmeer, ja.
Ja, okay, ja, ich auch.
Aber ich habe vorhin schon gesehen, also voll ist es da wohl weiterhin, auch wenn die Nordrhein-Westfalen jetzt wieder eher zu Hause sind, aber am Flughafen ist die Lage easy.
Entspannt, okay. Dafür, ja, das beruhigt mich schon mal.
Ja, ist nur die Bahn wahrscheinlich das, was uns vielleicht auf die Palme bringen könnte.
Ja,
aber sehen wir dann.
Ist auch immer anders. Also ich war jetzt noch an der Nordsee und von Sande, die Nordwestbahn hat einwandfrei funktioniert.
Mhm.
War auch nur unter der Woche jetzt gestern, aber also für euch Donnerstag ist es, glaube ich, wirklich einfach ein Glücksspiel mittlerweile.
Ja.
Ich meine, nach NRW reinfahren ist immer so eine Sache, aber wir sind in der Gruppe stark und dann wird das klappen.
Weißt du eigentlich, dass gestern, also für die ZuhörerInnen Donnerstag, eins der größten Sportveranstaltungen in Deutschland gestartet ist?
Ja, die European Championship. Ich kenne ja meinen Sport, Sommer.
Das wusste, also dass diese Dimension ist mir gar nicht wirklich klar geworden, als sie das gestern im Radio gesagt haben, dass das die größte Sportveranstaltung nach der WM 2006 ist, hätte ich damit nicht so gerechnet, weil wir hatten ja auch die Frauenfußball-WM 2011.
Ja.
Oder 13, nee, 2011 war es, glaube ich. Und wir hatten ja auch schon EMs und sonst was, aber dass das jetzt wirklich dann quasi wie kleines Olympia wieder ist, hätte ich nicht gedacht.
Und der Trend geht ja anscheinend auch zu diesen Sammelsurien der Sportarten. Wir hatten ja auch die deutsche, wie hieß das?
Deutsche Meisterschaft, glaube ich.
Genau, war, die waren ja auch, wo auch 3-gegen-3 Basketball und sowas stattfand. Das war ja auch vor ein paar Monaten in Deutschland und jetzt die European Championships. Radsport ist ja auch dabei.
Mhm.
Ich habe gelesen, 9 Sportarten oder irgendwie über 100 Medaillenentscheidungen.
Ja.
Für mich interessiert vor allem natürlich die Europameisterschaft im Radsport. Aber ich finde das wirklich cool. Also die scheinen ja auch die alten Gebäude, die in München bereits stehen, wieder zu benutzen. Haben wir ja auch schon mal ausgiebig diskutiert im Podcast,
stimmt,
warum man nicht die bestehende Infrastruktur für solche Veranstaltungen nutzt. Aber ja, ich finde das eigentlich ein ganz cooles Konzept. So bündelt man die Medienaufmerksamkeit. Ich finde es cool.
Mhm. wo wir gerade bei Sport sind. Ich habe letzte Woche Freitag lief Inas Nacht. Sagt dir Inas Nacht
Nein,
was?
Nein, das sagt mir
Inas nichts. Nacht ist so eine Late-Night-Show, aber anders als alles andere, weil das ist in ein... Oh, ich kriege einen Anruf.
Ja, wie euch vielleicht aufgefallen ist, haben bisher nur die zwei gesprochen.
Ich gehe mal ran. Ja. Er möchte gar nicht mit uns sprechen.
Ah, okay.
Er ist schon wieder weg.
Ja.
Naja, ich fasse meinen Gedanken eben einmal zu Ende.
Natürlich.
Inas Nacht ist auf jeden Fall im Schellack-Schuppen oder Schellack, irgendwie auf jeden Fall so ein wie heißt es denn? Ja, eine Art Pub in Hamburg. Und dort ist halt Ina Müller, das ist die Freundin von Johannes Oerding.
Ja, okay.
Und die lädt halt immer Gäste ein. Die haben dann Shantycore draußen und dann wirklich nur, ich glaube, 10 Leute, Publikum und sowas. Und da saufen die sich immer ein.
Okay.
Es ist also wirklich, die Gäste kommen rein. Zum Beispiel war Steffen Baumgart letztes Mal da.
Mhm.
Kennt man, Köln-Trainer.
Natürlich.
Ist ein rustikaler Typ. Und dann
ist eine Marke.
Wie er sich da verkauft hat, auf jeden Fall. Und Steffen Baumgart hat sich dann halt hingesetzt, hat erstmal Ina Müller hatte dann halt einen alten Whisky mit.
Okay.
Dann wurde da erstmal Whisky eingeschenkt. Bier gab es auch noch dazu, kurzen Lüt auch noch dazu. Und dann, ich weiß das von Klaas zum Beispiel, Klaas Häufer Umlauf, der war da auch schon öfter mal. Und die Show geht eigentlich nur so eine Stunde im Fernsehen. Aber in echt sind die da 4 bis 5 Stunden lang.
Ah, okay.
Und dann wird das Beste halt so zusammengeschnitten. Und dann hinter den Kulissen, vor der Kulisse, wird dann halt immer schön da einer getrunken. Und Steffen Baumgart zum Beispiel ist ja an sich schon eine Marke mit seinem Schreien
auf
und
jeden
mit, mit der Waskenschiebermütze da. Und dann hat der ist extremer Schlagerfan.
Okay,
und
das wusste ich jetzt auch nicht.
Der macht zum Beispiel immer, wenn die Köln-Spieler Runden drehen, macht er da immer Schlagersongs an, quasi als Motivation. Und als letzten Song, wenn die wirklich alle quasi durch sind, macht er Atemlos von Helene Fischer.
Boah, schön. Okay, das ist interessant. Und so wird man also Bundesliga-Trainer.
So, ja, und er ist ja wirklich, war mir auch nicht so klar, er ist aus dem Osten, ist ein Ostkind, hat dann Fußball gespielt, hat, glaube ich, 3 Lehren gemacht, war quasi sogar schon mal irgendwie Volkspolizist oder was. Ist dann nach Aurich gegangen, also hier sogar
uns bekannt,
eher in die Region, hat dann da hat seine Leute aus dem Osten mitgenommen, hat dann da auch nochmal wieder eine Ausbildung gemacht. Er hat immer gesagt, ich konnte nichts, aber Fußballspielen hat dann wohl irgendwie geklappt und dann irgendwann ist er halt in dieses Fußballbusiness immer mehr reingekommen.
Ja.
Und dann hat er sich da halt als uriger Typ verkauft, hat dann halt Whisky getrunken, hat dann gesagt, ja, eigentlich so kubanische Zigarren, die rauche ich mal manchmal. Und dann hat er sogar mit Ina Müller den Song von Ina Müller Rauchen noch gesungen, performt.
Okay.
Und meinte, das würde ich dann auch machen, wenn wir mit Köln ganz gut dastehen, wenn du auf Tour bist, dann singe ich das wohl auch mal in Köln mit. Also der Typ, der verkauft sich immer mehr und hat ja auch Erfolg mit Köln. Also ich glaube, das ist so eine Art, ich würde es nicht mit Klopp vergleichen, weil er doch eher anders ist, aber das ist halt dieses, was die Deutschen, glaube ich, da sehen die wieder ihre Vorbilder drin.
Ja.
Auch wenn die eigentlich ja so sind, wirklich, wie man sich so einen deutschen Vater so ein bisschen größer vorstellt.
Ja, natürlich, so bleibst du im Gespräch, so etablierst du dich und ich sag mal, niemand kommt ja jetzt auf die Idee, ja, Köln braucht einen neuen Trainer. Im Gegenteil.
Genau.
Und ich glaube, Köln wird auch lange überlegen, bis sie den rauswerfen. Und ich meine, wenn der sportliche Erfolg dann noch dazukommt, wie gegen meine Schalker letztes Wochenende, Mist, dann, ich meine, was will man mehr? Spannender Typ.
Das stimmt. Also durch diese ganze Mentalitätssache, wie er in Köln, er hat ja gesagt, ganz am Anfang, entweder passe ich wie Arsch auf Eimer hierhin oder nach 3 Wochen können wir wieder auseinandergehen, weil es gar nicht passt. Und das Letztere ist halt eingetreten. Und das Wichtige ist halt, die Kölner nehmen ihn ja auch so an. Die Kölner sind ja eigentlich auch so ein eher traditionsreicheres Volk, wenn ich das so nennen kann.
Kann man so sagen.
Und ja, die sehen halt da ihren... Ja, quasi Anführer so ein bisschen auch mit drin. Und das hat er geschafft. Und das kann man, glaube ich, nur bewundern, dass man aus sowas rauskommt. So, mal gucken.
Was kommt hier? Nee, aber während du nachguckst, finde ich auch also sehr respektabel. Und erst langfristig kann man ja wirklich was aufbauen. Wir haben ja bei Clubs wie Arminia gesehen, die häufig denkt man dann doch wieder an die kurzfristigen Dinge, aber dann, obwohl langfristig was aufbauen eigentlich das Nachhaltigste ist, was du im Fußball tun kannst, aber auch allgemein im Leben, um jetzt ein bisschen philosophischer zu werden, also ist ja wirklich so. Und ich bin wirklich gespannt, wo die Reise für Köln noch hingeht.
Glaubst du denn, die bauen was Nachhaltiges auf Schalke auch mit Frank
Kramer? Oh, ich würde es mir so wünschen. Also ich stecke jetzt nicht ganz so in den Business-Details dahinter. Ich weiß nicht, wie groß das Budget jetzt noch ist. Ich weiß nicht, ob Tönnies noch eine Rolle spielt oder ob der jetzt komplett raus ist.
Ja, das ist, also ich glaube, offiziell ist er komplett raus, ja, auch als Sponsor. Aber irgendwie kommt da dann doch wieder Geld rein.
Jedenfalls, ich würde es mir sehr wünschen, denn ich glaube, abgesehen vom ganzen Hate und der Häme und die ja auch lustig ist, dass Schalke immer so ein bisschen so, dass der Club ist neben dem HSV, der immer so einen mitkriegt. Ja. Ich glaube, dass Schalke 04 der Bundesliga einfach gut tut, weil es ein Club ist, ich sag mal, wenn dein Club gegen Schalke spielt, das ist ein Name, egal ob die jetzt oben sind oder unten. Und ich glaube, die Rivalität Dortmund-Schalke gibt der Bundesliga viel. Und ich glaube, ich nenne es jetzt mal Traditionsclub, vielleicht widersprechen mir da einige Leute, aber Schalke gehört zur Bundesliga dazu. Und die haben ja auch interessante Spieler. Also ein Kumpel von uns, Mille, hat ja auch gesagt, interessanter Kader, könnte was draus werden. Und ich glaube halt, langfristig was aufzubauen, ist immer die richtige Option. Das haben wir ja auch hier in Quartenbrück gesehen. Ja. Bei den Adler Dragons, wenn mal ein Trainer für mehrere Jahre geblieben ist, dann konnte sich auch was aufbauen. Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel sind natürlich nochmal andere Figuren. Davon will ich jetzt nicht sprechen. Aber ich sag mal, für Schalke wäre es ja schon ein Erfolg, wenn ein Trainer mal länger als eine halbe Saison da ist.
Das ist korrekt. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass das Standing bei Schalke eigentlich immer gleich geblieben ist. Es gab vielleicht diesen einen Dämpfer. Also man muss sich halt vorstellen, letztes Jahr waren die bankrott, haben eine Bürgschaft vom Land NRW bekommen für 30 Millionen, sind abgestiegen in eine zweite Liga und jetzt sprechen manche Leute schon wieder über internationalen Angriff.
Ja, das ist halt wieder dieses...
Es ist Schalke. Ist halt nie Stillstand. Und das macht den Club halt auch so besonders. So neben dem FC Hollywood, dem FC Bayern, ist ja Schalke so quasi das Nächste, wo immer Wirbel und Trubel ist. Aber dieses Standing, dass die Fans halt wieder da sind, komplett geschlossen, das ist etwas, was nicht nur Schalke, sondern halt wirklich auch der Bundesliga gut tut, weil Schalke halt immer noch ein internationales Aushängeschild ist.
Wirklich?
Also wenn man in anderen Ländern fragt, werden viele wahrscheinlich Schalke immer noch kennen. Ja. Und vor allen Dingen, weil Raul war da, die waren ja international bekannt.
Ja, und allein auch das mit der Farbe und so, das hat Charakter, wie man so sagt.
Und deswegen glaube ich schon, dass Schalke jetzt diese Saison es schwierig haben wird, habe ich ja auch so getippt. Mhm. Man sagt, man darf ja niemals die Hoffnung aufgeben und die Standards funktionieren ja schon mal. Also da hat Kramer schon mal einen Schritt nach vorne gemacht, was er bei Bielefeld nicht hinbekommen hat. Ja. Dann hat er gesagt, Jungs, nach vorne spielen, scheißegal. Ich glaube, die haben geguckt, von den Schalker Mannschaften, die am wenigsten Ballbesitz hatten, war das die drittschlechteste Mannschaft, die da gegen Köln gespielt hat.
Ja, krass.
Steht auch in Unterzahl, aber die hatten, glaube ich, nur 25% Ballbesitz, dafür aber ein Tor gemacht und nur 3-1 verloren. Mhm. Ja.
Ja, was ich bei Schalke auch noch interessant finde, es ist halt ein Club zur Zeit, würde ich sagen, der ohne wirkliche Stars dasteht, sondern so ein bisschen aus Leuten halt besteht, die sich beweisen wollen. Und Frank Kramer will sich beweisen, dass er in die Bundesliga gehört. Simon Terodde will, glaube ich, endlich beweisen, dass er auch ein Bundesliga-Stürmer ist. Mhm. Und dann hast du halt eine ganze Menge an jungen Spielern. Salazar spielt sehr gut oder interessant auf jeden Fall. Die haben auch aus Russland und Ukraine auch Spieler geholt, die hoffentlich auch motiviert sind, im Europa, wo kein Krieg ist, sich zu etablieren. Also ich hoffe, dass das auch stärken kann, weil wenn ich so an die letzten Saisons von Schalke denke, war das häufig so, da waren dann 1-2 Namen, die dann aber nicht viel gerissen, da wurde dann auch auf Namenstransfers geachtet. Und jetzt hast du halt zum Beispiel mit Schwolo, würde ich sagen, auch einen soliden Torwart, der aber jetzt keine Aufmerksamkeit erregt. So.
Ja, das Problem war wirklich in diesen schlechten Schalker-Zeiten, dass die halt echt nur nach Namen verpflichtet haben. Genau. Das hat sich jetzt geändert. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal ran hier, was der Landwirt zu sagen hat. Servus, wer ist denn da?
Ja, grüß dich.
Ja, du bist normal. Du bist live on air im Podcast.
Ja, hier ist Haunas. Hallo. Ja. Sehr gerne. Werde ich immer gefragt, was sind diese Memes, Tausender Zapfälle, keine Ahnung, das wird dich vielleicht mal auf Instagram gesehen hat. Das ist eine Tausender Zapfälle.
Wie bitte? Du musst doch hier erstmal unsere Zuhörer ins Boot holen. Also das ist jetzt hier eine ganz kontroverse Situation. Wir waren gerade beim FC Schalke 04 und dann kommst du mit einer Tausender Zapfwelle um die Ecke.
Ja, also wir wussten, ich hätte nicht gedacht, dass das Niveau noch weiter in den Keller sinken kann.
Ja, was machst du denn gerade?
Ja, ich sauge gerade feinste Nutztierexkremente an, dann zu düngen.
Zu düngen, okay. Und bei dieser Schweinehitze brutzelt das hinten auch wieder. Also nicht, dass das Ding da in die Luft geht. Musst du aufpassen, ne? Überdruckventil.
Ja, also wir haben jetzt so einen alten Güllekum da leer gesaugt. Ganz, ganz dick und ganz, ganz schwere Konsistenz. Und ich bin froh, wenn die Pumpe heute noch durchhält.
Ja, okay.
Und dann stelle ich das Ding gleich in der Ecke. Morgen haben wir ja genug zu tun. Und dann haue ich nach Malle ab und nach mir die Sintflut.
Die Gülleflut.
Nee, das Ding, da kann man erst mal einen Tag reparieren, wenn ich damit durch bin heute.
Ja. Was wolltest du uns denn Wichtiges noch mitteilen?
Ich wollte die Tausender Zapfe, weil ich jetzt ein bisschen Tausender Zapfe, da wollte ich euch mal zeigen und ja, sonst, ich darf gar nicht so viel erzählen.
Ach, du darfst gar nicht so viel erzählen? Mhm. Warum das denn?
Ich muss gleich wieder weiter.
Ja, Top Secret wahrscheinlich.
Und es ist auch nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt. Ich wünsche euch viel Spaß. Lewis Hamilton wird Weltmeister und Schalke 04 steigt ab. Liebe Grüße noch.
Ciao, Ole.
Auf Wiedersehen. Man sieht sich auf dem Stoma.
Ja, der hat viel beschäftigt. Ich hoffe, dass da nichts in den gasförmigen Aggregatzustand übergeht. Es gibt halt Leute, die arbeiten auch noch irgendwie so Überzeit, Jonas.
Also dass ich hier quasi am ersten Urlaubstag hier faul auf der Haut
liege. Ja, wirklich, also wie kannst du
wie
nur?
Wie kann ich das nur tun,
ja,
dass man sich auf den Urlaub freut, morgen nochmal schön die Arminia anfeuert für die fünfte Niederlage in Folge.
Oh Mann.
Es wird spaßig. Wo wir hier gerade, es gibt ein ganz wildes Gerücht in der Formel 1.
Hat es etwas mit Mick Schumacher zu tun?
Nein, hat es nicht. Und zwar hat es etwas mit einem anderen Rookie in dieser Saison zu tun.
Okay, bei Rookies muss ich natürlich an Guan Yu Zhou denken.
Ja, denkst du richtig. Und zwar kann es schon sein, dass er sein Cockpit schon wieder verliert, an Theo Pourchaire.
Okay, ja, Name ist bekannt.
Und das wundert mich ein bisschen, denn ich fand Zhu Guan Yu,
ja,
wie man ihn ja richtig ausspricht, der hat sich diese Saison extrem gut verkauft und ich würde es echt komisch finden, wenn der kein Cockpit nächstes Jahr mehr bekommt, weil eins muss ich sagen, dass der so performt gegenüber auch Valtteri Bottas, der ja halt aus dem Mercedes kommt und jetzt in einem Alfa Romeo fährt und der gar keine Anlaufschwierigkeiten wirklich seit dem ersten Rennen hat, das finde ich extrem bemerkenswert. Und den jetzt einfach nach einer Saison rauszunehmen, weil ein Franzose drückt, der vielleicht auch viel Geld in der Hinterhand hat, das finde ich sehr, sehr komisch und könnte ich nicht nachvollziehen.
Also erstmal muss man natürlich sagen, es ist wunderbar, dass Guan Yu Zhou, so spreche ich wieder, Zhou Guan Yu oder ich weiß es nicht.
Die Chinesen nennen erst den Nachnamen, dann
also Zhou Guan Yu, Guan Yu, dass er diesen Horrorcrash überlebt hat.
Ja.
Das war in Silverstone.
Ja.
War ein Wahnsinns-Crash und finde ich wirklich spannend, denn bei Zhou, sage ich jetzt einfach mal, war es ja auch im Vorfeld der Saison ein Grund, dass er in die Formel 1 kam, seine chinesischen Wurzeln, dass der chinesische Markt ein Aushängeschild brauchte und wenn ich jetzt so überlege, Theo Pourchaire würde dies, glaube ich, nicht mehr erfüllen und ich meine, japanischer Markt und chinesischer Markt muss man ja auch nochmal trennen, wir haben Ich habe kleines Blackout. Wie heißt aber der Kleine?
Yuki!
Yuki Tsunoda. Tut mir leid, es ist wirklich warm hier heute. Der ist ja nicht für China.
Nee, genau.
Sondern Japan. Da muss man ja, glaube ich, wirklich trennen, auch wenn für uns das alles häufig so in einem Topf geworfen wird. Also kann ich nicht nachvollziehen, denn wie du sagst, sportliche Leistung stimmt, würde ich sagen.
Ja.
Gerade auch im Vergleich zum Teamkollegen und ein Chinese in der Formel 1.
Gab's ja
also komisch.
Gab es ja auch noch nie. Ja. Also das ist ja der erste Chinese und da würden die sich ja eigentlich ihren Absatzmarkt wieder kaputt schießen.
Ja, wollte ich auch.
Naja, insgesamt diese Silly Season, wie man sie ja gerne nennt, in der Formel 1, die ist ja, ich habe das, glaube ich, so noch nie miterlebt, dass wirklich es drunter drüber geht. Klar, Vettel hat den Anstoß gegeben mit seinem Rücktritt. Alonso Nachfolger dann bei Aston Martin, der angeblich Ottmar Schaffenhauer, dem Teamchef von Alpine, nichts davon gesagt hat und der das auch nur in den Medien erfahren hat. Was macht Alpine? Genau die nächste Nebelkerze zünden, nämlich Oscar Piastri einfach zum Chefpiloten befördern, obwohl der gar keinen gültigen Vertrag hat, wie jetzt im Nachhinein rauskommt. Aber Alpine sagt, wir haben einen Vertrag abgeschlossen für ihn. Der Vertrag ist aber nur für die Alpine Akademie, also für die Nachwuchsorganisation. Okay. Die gehen jetzt aber trotzdem vor Schiedsgericht. Sollte Oscar Piastri da den Prozess verlieren, dürfte ein Jahr lang nicht in der Formel 1 fahren.
Ja.
Der jedoch beteuert, dass er gerne bei McLaren fahren will. Ricciardo will da eine 15 Millionen Gehalt dann haben, wenn er rausfliegt. Also eine hohe Abfindung. Der möchte nämlich gerne noch weiterfahren. Gasly hat wohl auch eine Ausstiegsklausel. Helmut Marko sagt, nee, gibt's nicht. Gasly sagt, doch, wenn Team besser ist als ich, darf ich da hinwechseln, wenn die mich haben wollen. Also es geht drunter und drüber. Und Mick ist ja auch nicht mehr gut im Sattel, weil Günther Steiner die Gespräche abgebrochen hat.
Ja.
Also, dass das so extrem hin und her geht, habe ich selten in den letzten Jahren erlebt.
Ja, das Spannende am Formel-1-Transfermarkt ist ja, dass es nur 20 Cockpits gibt. Und von denen sind, sagen wir mal, 10 sowieso komplett abgeschlossen, da kommt keiner ran, so, das ist safe. Aber es gibt halt immer mehr Namen, das ist wie die Reise nach Jerusalem. Du musst aufpassen, dass du vor der Saison nicht noch einen Sitz kriegst, sonst bist du raus aus dem Spiel. Man hat das ja zum Beispiel auch bei einem, und Timing, passive Faktoren, auf die du keinen Einfluss nehmen hast. Nehmen wir mal einen Callum Eilert, so, guter Fahrer, aber einfach im falschen Jahr aus der Formel 2 gekommen. Kein Cockpit bekommen, er fährt jetzt IndyCar. Ja, und ob der jemals noch in die Formel 1 kommen wird, ich wage es zu bezweifeln. Und wir haben so viele junge Fahrer, Theo Porcher, der jetzt dann noch, der von dem du gerade sparst.
Djokovic gibt es auch noch.
Genau, dann gibt es auch noch einen Liam Lawson, von dem du vor einem Jahr auch noch meintest, der kommt sicher bald in die Formel 1.
Das stimmt.
Und dann gibt es halt noch Leute, die über 40 sind, zwei Weltmeistertitel geholt haben und immer noch fahren wollen.
Ja.
Also es ist immer sehr explosiv. Was würdest du denn sagen, ist deine Vorhersage, was für Wechsel passieren und was ist nur heißer Dampf?
Also ich glaube, wir fangen mal beim untersten Team an. Also Aston Martin ist ja safe jetzt, Stroll und Alonso. Dann würde ich sagen Williams. Albon haben sie ja schon verlängert. Latifi fliegt raus, dafür kommt Nick de Vries. Gehe ich von aus, weil Mercedes da gerne wieder einen drin haben möchte. Die sind ja Motorenlieferant. Und ja, dann das nächste Team, Alfa Romeo, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zhou raushauen. Deswegen, da bleibt es auch dabei. Dann Haas ist eine schwierige Kiste. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Schumacher rausfliegt. Weil einfach das Menschliche zwischen Günther Steiner und insgesamt den Schumachers, will ich das jetzt mal beteuern, auch mit Ralf Schumacher, nicht mehr passt. Und klar, die Leistung sprechen für sich. Und ich glaube, dass Mick ein Kandidat bei Alpine ist. Ich kann mir das echt vorstellen, dass sie sagen, komm, dann nehmen wir den, weil der sich auch mit Ocon, die sind beste Kumpels, wie man es immer mitbekommt, dass das eine gute Harmonie geben könnte und dass der dann halt zu Alpine geht, weil Piastri, wenn er wirklich keinen gültigen Vertrag quasi hat, dann kann er zu McLaren wechseln, die bezahlen dann Ricciardo aus, sagen, hier, du darfst noch IndyCar fahren oder Formel E, keine Ahnung, das, wo sie halt drin sind dann und dann ist die Sache auch zu. Und dann bleibt der Rest eigentlich gleich.
Gasly, was würdest du da sagen?
Gasly.
Ist das nur jetzt muss, heißer Dampf? Ja,
Gasly ist halt immer dabei gewesen. Er wäre an einem ganz anderen Punkt, hätte in der ersten Saison bei Red Bull es geschafft.
Ja, aber das ist nur ganz wenigen Fahrern wirklich gelungen.
Also der Einzige, der wirklich mit Verstappen auf Augenhöhe gefahren ist, war bis jetzt Daniel Ricciardo in den Jahren.
Ja.
Und das ist schon bewundernswert, wenn man sieht, wo Daniel Ricciardo jetzt gerade steht.
Ja, das stimmt.
Allerdings glaube ich halt, wenn die sich nicht so oft in die Quere kommen, hätte diese Fahrerpaarung weiterhin sehr gut funktionieren können, oder hätten die vielleicht auch schon ein paar Team-WMs geholt. Weil das war eine super Kombination.
Ja.
Aber naja.
Ja, also mir wurde irgendwann mal dieser Floh ins Ohr gesetzt, dass Alpine gerne zwei französische Fahrer hätte. Und daran glaube ich irgendwie. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und da kommt natürlich Gasly in Frage. Aber ich glaube nicht, dass seine Zeit bei, ich sag mal, im Red Bull-Stall schon zu Ende ist. Da ist ja auch so ein Punkt, es gibt ja nur wenige Fahrer oder nur manche Fahrer, die es dann aus Red Bull rausgeschafft haben. Mhm. Zum Beispiel wie ein Carlos Sainz zum Beispiel, oder ein Daniel Ricciardo, das sind ja wichtige Schritte. Man sieht es ja zum Beispiel
Vettel,
ein Dani Kvyat zum Beispiel hat es nicht geschafft. Ich sag mal, Red Bull bringt viele neue Fahrer rein. Aber von da musst du dich dann irgendwann lösen.
Albon hat es auch geschafft.
Albon tatsächlich auch.
Und das mit einem Jahr Pause.
Ja, genau.
Das hätte auch noch so nicht.
Also ich glaube, Mick entweder Haas oder gar nicht mehr.
Mhm.
Aber ich kann es mir sehr schwer vorstellen, ja, dass Michael Schumacher Junior, wenn ich so sagen darf, nicht mehr in der Formel 1 fahren darf. Es ist also, ja, das sind halt wirklich diese zwischenmenschlichen Faktoren, denn vom Namen her, dann halt Magnussen raus, so, und wen anders rein, aber wenn es wirklich zwischen Günther und Mick so hart gekracht, immer kracht und dann Ralf Schumacher noch, nach Zunder nachlegt, dann, ja, was ich glaube, Latifi könnte ich mir vorstellen, dass der rauskommt, wer dafür reinkommt, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, Nick de Vries.
Ich hätte jetzt so Nick de Vries gesagt, weil der ist Formel-E-Champion gewesen, der hat bei Mercedes Testfahrten gemacht, bei Williams jetzt auch. Deswegen ist das für mich eigentlich der logische Nachfolger. Bringt natürlich nicht so viel Geld mit wie ein Latifi.
Ja.
Aber Latifi, klar, der hat sich, also man muss sagen, er ist besser als gedacht diese Saison.
Mhm.
Allerdings reicht das nicht über Dauer, weil Jos Capito, der will eigentlich das Team nach vorne bringen und Albon zeigt ja, was manchmal möglich ist. Und ich glaube, wenn da noch ein, gut, sie setzen dann auf zwei junge Fahrer, Albon ein bisschen älter, aber ich glaube, da ist genug Erfahrung da.
Ja, ich frage mich halt, was ist das Ziel von Mittelfeldteams in der Formel 1? Also zum Beispiel, wir haben jetzt, sagen wir mal, die großen drei, Ferrari, Mercedes und Red Bull. Und dann haben wir so dieses Mittelfeld mit McLaren, mit Alpine. Wo wollen die hin? Was sind ihre Ziele? Also sind die Ziele möglichst viel Marketing, also möglichst viel Aufmerksamkeit? Ist deren Ziel sportlicher Erfolg im Sinne von konstante Punkte oder lieber mal ein Podium? Was glaubst du, sind deren Ziele? Weil je nachdem, finde ich, würde ich andere Fahrer auswählen. Oder sind langfristige Ziele?
Also ich glaube, McLaren und Alpine haben ganz klar den Anspruch, wenn man nach der jetzigen Saison geht, wo sie gerade stehen, nächstes Jahr mehr um Podien mitzufahren, was sie ja auch teilweise schon gezeigt haben. Und da geht es halt wirklich dann eher um den Kampf Richtung WM-Spitze. Was dann bei Alpha Tauri kommt, bei Alfa Romeo, Aston Martin, Haas und Williams, ist, glaube ich, echt eher jede Position in der Weltmeisterschaft natürlich hochzukommen, weil es gibt ja jede Menge Kohle. Bei Aston Martin ist ganz klar der Marketing-Aspekt sehr groß. Bei Alfa Romeo würde ich das auch sagen. Alfa Tauri ist, glaube ich, eher so ein bisschen Datenlieferant.
Ja,
also das ist gar nicht mal so despektierlich, weil dadurch pushen die sich gegenseitig immer nach vorne. Und strategisch hast du ja auch immer noch ein Ass im Ärmel. Und Williams, wenn man sieht, vor 6 Jahren sind die um Siege mitgefahren und jetzt kriegen die seit 4, 5 Jahren gar nicht mehr hin.
Ja.
Da muss auf jeden Fall sich was Grundlegendes ändern und ich glaube, da ist erstmal die Grundstruktur wieder reinzubekommen, ein vernünftiges Team aufzubauen, das Auto regelmäßig weiterzuentwickeln. Nur da ist es ja eigentlich an der Tagesordnung, quasi ein bisschen erfahrenen Fahrer reinzusetzen, der dann das Auto weiterentwickeln kann. Das haben sie halt leider nicht.
Genau, und darauf wollte ich hinaus, weil zum Beispiel ein Team wie McLaren, was macht für die mehr Sinn? Die haben mit, ich sag mal, Lando Norris einen Führungsfahrer, in dem's, für den es im Zweifelsfall auch zugeschnitten wird. Mhm. Und was willst du dann haben? Willst du einen erfahrenen Fahrer oder willst du ein Risiko eingehen mit einem jungen Fahrer, der theoretisch noch besser sein könnte als Lando, aber der halt auch theoretisch nichts groß beisteuern kann. Wie du sagst, so ein Team wie Williams könnte so ein Duo aus Erfahrung und Jugend gebrauchen. Aber zum Beispiel Alpine finde ich interessant. Also was, so, wenn die jetzt einen Fahrer nehmen, der jetzt schon in der Formel 1 ist, wüsste ich nicht, wer die wirklich noch over the top pushen soll. Mick Schumacher, glaube ich, hat gezeigt, dass er in der Formel 1 sich aufhalten kann, aber jetzt nicht irgendwie angedeutet, dass er zu noch größerem bestimmt ist, wenn du weißt, was ich meine. Auch ein Ocon. So, ich glaube, das ist niemand, der aus eigener Kraft wie ein Max Verstappen oder ein Charles Leclerc um die WM mitfahren kann. Deswegen glaube ich, ein Risiko einzugehen mit einem jungen Fahrer ist für die das Richtige, um aus diesem vierten Platz dann weiter nach oben zu kommen.
Ja, die brauchen, glaube ich, vor allem dann halt auch ein, vor allen Dingen, weil Ocon und Alonso hat in den letzten Rennen ja wirklich nicht mehr so harmoniert, wie es dann überraschenderweise so war.
Ja,
in den,
genau,
in
am
den
Anfang
Jahr
war
davor.
Das ja interessant.
Und ich glaube, die brauchen halt einfach erstmal eine Harmonie wieder rein und dann Überraschungsmomente. Wirklich einfach dann da zu sein, wenn man was holen kann. Und das hat jetzt Aston Martin ja sofort auch gesehen. Vettel hat das Auto weiterentwickelt, der hat das ja hinbekommen. Gut, Vettel ist nochmal, der ist ja wirklich ein Nerd, was sowas mit dem mechanischen angeht und mit dem Auto an sich. Aber Alonso bringt ja das auch weiter, weil Alpine, die haben viel Geld in die Hand genommen, aber ich glaube, ohne Alonso wären sie nicht so weit nach vorne kommen, weil der halt einfach die Erfahrung reinbringt ins Team, sagt, hier, das kann man noch besser machen, wo man wirklich eigentlich denkt, dass eine Person so viel dann verändern kann. Aber das hat ja Niki Lauda damals gesagt, der in den Ferrari eingestiegen ist und gesagt hat, das Auto ist der größte Scheiß, den ihr hier gefahren seid. Da muss alles anders gemacht werden. Und zack, war es ein Siegerauto. Deswegen, da die Person, die Erfahrung in der Autoentwicklung ist, glaube ich, sehr groß. Und deswegen geht es, glaube ich, nicht immer nur auf junge Leute, dynamisch quasi erfrischend neu, sondern man muss auch mal auf die alten Hasen setzen, auch wenn das natürlich bei Ricciardo jetzt vielleicht nicht so geklappt hat, wie McLaren sich das vorgestellt hat.
Ja, da kann man vielleicht auch nochmal differenzieren, also ein Daniel Ricciardo spielt vielleicht dann doch nicht in der gleichen Liga wie ein Fernando oder ein Sebastian Vettel. Ja, also ich glaube, Ricciardos Zukunft ist zu Ende in der Formel 1, also seine Zukunft liegt nicht mehr in der Formel 1, wüsste ich einfach nicht mehr wo.
Und wo du vorhin diese 20 Fahrer angesprochen hast, klar, wir werden vielleicht noch ein Werksteam bekommen von Audi oder Porsche und es sollen ja vielleicht auch noch zwei weitere Teams Interesse haben, das aufzustocken, aber sagen wir mal, wir hätten jetzt 24 Autos. Und wir sprechen ja auch im Motorsport über Diversität und sonst was.
Ja.
Und dann habe ich heute mal irgendwann wieder einen Trailer von der Women's Series gesehen und da habe ich mir echt überlegt, wie zur Hölle soll man in so einem umkämpften Markt reinkommen, wo selbst die besten quasi Männer schon Probleme haben und die natürlich anders nochmal pushen können. Es ist einfach unmöglich, glaube ich, dass das irgendwann passieren wird, weil das einfach so ein umkämpfter Markt ist und da ist so viel Vitamin B drin, was halt über so Jahre, viele Jahre aufgebaut
ist. Ja, die ganzen Familien und so, das erinnert ja schon
das
an...
Das ist schon echt Vetternwirtschaft teilweise.
Genau. Also ich würde das Wort unmöglich nicht in den Mund nehmen, in diesem Kontext, aber es ist ja schon so, es gibt in den Jugendserien einfach bisher keine junge Frau, die gezeigt hat, dass sie das fahrerische Potenzial hat. Ich glaube aber, sobald eine junge Dame, eine Frau um die Ecke kommt, wenn ich das so sagen darf, die sportlich ansprechende Leistung zum Beispiel in der Formel 2 zeigt, dass dann ein Team, glaube ich, auch dem Ganzen die Chance geben könnte, vielleicht ein neues Team. Weniger die etablierten. So von wegen, wir sehen das ja, eine Sophia Flörsch kriegt ja in der Deutschland-Motorsport-Szene relativ viel Aufmerksamkeit im Verhältnis zu ihrer sportlichen Leistung, darf man ja so sagen. Aber ja, du sagst es, Formel 1. Ich meine, in der Formel E ist doch auch schon mal eine Dame gefahren, eine Frau.
Ja, aber ist nicht, ich glaube, nur Testfahrten.
Also ach so, nur Testfahrten, ja.
In den großen Rennserien wüsste ich keine Frau, die damit Formel, hier, wie heißt das denn? Extreme Racing oder was, wo Rosberg mit drin ist. Da fahren ja Frauen auch mit. Und auch Rallye-Weltmeisterin und sonst was. Das ist ja auch nochmal was anderes, weil es ein kurzer Rennen. Aber das ist ja quasi, da wird es ja auch schon so gemacht wie bei den Mix-Staffeln beim Triathlon oder sowas, wo man quasi dann mischt, ob man erst Mann laufen lässt gegen Frau oder andersrum. Und da wird ja schon quasi taktisch mit den, ich will es jetzt nicht despektierlich ausdrücken, aber quasi mit den Unterschieden in der Leistung
natürlich
gespielt.
Ja, klar.
Ob man dann eher zum Schluss quasi den besseren Läufer schickt oder am Anfang. Und so war es halt bei dieser beim Extreme E-Racing halt auch.
Ja, ich glaube halt, dass im Motorsport, wo die Mühlen ja doch eher langsamer mahlen, dass es einfach noch sehr lange dauern wird, bis ein Talent dann auch entsprechend gefördert wird. Denn wenn man mal überlegt, so, es gibt keinen Grund, warum jetzt eine Frau, eine Dame aufgrund irgendwelcher körperlichen Eigenschaften schlechter darin sein sollte, einen Rennwagen zu fahren.
Das nicht.
Und es gibt keinen Grund, warum ein Mann irgendwie von Natur aus besser sein sollte. Anders als vielleicht in Leichtathletik-Sportarten. Das ist ja auch ein bekanntes Thema. Deswegen, ich glaube, es ist einfach eine Frage der Zeit, bis dieser eine Mensch auftaucht.
Ja.
Dieser Max Verstappen in weiblich zum Beispiel.
Ja, oder der Lewis Hamilton.
Genau.
Weil der Lewis Hamilton ist ja das perfekte Beispiel. Also er und sein Vater sind ja wirklich alleine damals durch die weiße Welt gereist, wenn man so sagen kann.
Ja, Motorsport ist davon geprägt.
Es gab nur weiße Männer, die mit ihren Söhnen dann auf den Rennstrecken waren.
Ja.
Und dann kam Lewis Hamilton mit seinem Vater um die Ecke und die haben sehr viel Rassismus erlebt. Und das sagt ja bis heute noch, dass das eher später dann vorbeigegangen ist.
Natürlich.
Und deswegen bewundert ja Lewis immer noch Sebastian, weil Vettel ja wohl wirklich einer der Ersten war, der mit ihm, der auch immer an seiner Seite stand und vor allem diese Protestaktion mit nach vorne getrieben hat.
Ja.
Und da ist, glaube ich, schon, da verliert Hamilton jetzt ja quasi einen seiner Weggefährten, die ihn auch immer mit Unterstützung gepusht haben. Und Hamilton hat ja auch jetzt sogar noch angekündigt, vielleicht noch ein paar Jährchen dran zu hängen. Also,
ja, ich meine, auch er, das ist eine Personalie. Was macht man, wenn ein Lewis Hamilton aufhört?
Ja.
Bei dem ja, ich sag mal, das Karriereende zurzeit nicht so aussieht, als ob es eher so einen schleichenden Abfall wie bei Sebastian nimmt, sondern eher abrupt, wenn dann.
Ja.
Denn zurzeit fährt er zumindest noch um Podien. Ja, wird spannend zu sehen sein.
Was mich auch, also die Saison von Hamilton ist für mich, also überraschend gut.
Ja.
Also wenn man sich den Anfang anguckt, wo er wirklich mit dem Auto am Struggeln war wie sonst was und dann der junge George Russell kommt und setzt sich rein und fährt
los,
immer in die Top 5, immer in die Top 5 und er muss irgendwie gucken, da überhaupt reinzukommen. Das war sehr, sehr, sehr schwierig, glaube ich, für ihn. Und dann hat er sich da rausgekämpft, Podium und Podium wieder geholt. Also ich glaube, Mercedes ist zurück und das wird ein vielleicht sogar am Ende nur noch ein Zweikampf zwischen Mercedes und Red Bull werden, weil Ferrari sich halt das Leben irgendwann selber zerschießt. Glaubst du, da passiert noch was?
Bei Ferrari?
Personaltechnisch?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass beide Fahrer relativ sicher im Sattel sitzen und glaubst du, Binotto wackelt?
Also ich glaube, heißt er? Roy Mackies oder so, dieser technische Leiter, der wollte ja schon öfter mal Teamchef werden. Und wenn er jetzt die Argumente auf den Tisch packt, was falsch läuft, auch unter der Führung von Binotto, kann ich mir gut vorstellen, dass wir ihn nicht mehr am Ende der Sommerpause sehen.
Boah,
allerdings ist das ist halt Ferrari dann wieder. Die schmeißen halt während einer Saison, die einigermaßen gut läuft, die sind Zweiter in der WM, die haben immer noch jede Menge Chancen, um eine WM mitzufahren und dann bringen die da wieder personelle Unruhen
deswegen
rein.
Deswegen.
Würde ich an meiner Stelle nicht machen.
Ja, es wäre typisch Ferrari, aber ich glaube, zu ihrem eigenen Wohl sollten sie sich auf das konzentrieren, was sie haben.
Ja.
Und nicht das, was sie brauchen, weil die haben wirklich was, weil genau. Die haben was Gutes da im Stall stehen. Für mich
einer mit der besten Fahrerpaarung. Also Sainz und Leclerc, klar, Sainz
vom Namen her, ja.
Sainz hatte auch ein paar Fehler drin, Leclerc ebenfalls. Aber an sich, Sainz ist ja, glaube ich, von der Position, Endposition her, der zweitbeste Fahrer dieses Jahr in der Formel 1 hinter Verstappen.
Ja,
also
heftig.
Sogar noch vor Leclerc. Ja. Und das finde ich eine starke Fahrerpaarung. Ich habe, glaube ich, am Anfang auch gesagt, dass die eigentlich um ein Team-WM sich wenig Sorgen machen müssen, aber kommt halt alles wieder anders.
Ja,
deswegen, da wird es auf jeden Fall ein Zweikampf werden. Für dich bis jetzt die Personalie der Saison?
Naja, darüber haben wir, glaube ich, schon mal im Privaten gesprochen. Für mich ist es Max Verstappen, weil er einfach wirklich, wie kann man als amtierender Weltmeister unterm Radar fliegen?
So, ja.
Aber er hat, glaube ich, wie viele Rennen jetzt schon wieder gewonnen? 6 Stück oder so? Er ist mit Abstand WM-Führender, bei ihm keinerlei Schwierigkeiten, es läuft perfekt bei Red Bull und er nutzt einfach 1A die Schwächen von Leclerc aus und ich bin mir relativ sicher, dass der zweite Weltmeistertitel, dass er den einsacken wird. Auch Sergio Perez wird nicht schlechter, im Gegenteil, er fährt fast noch besser. Es gab ja mal Monaco. Darf Checo um die WM fahren? Auch da hat Max vielleicht auch hinter den Kulissen dafür gesorgt, aber auch auf der Strecke, dass das gar kein Thema wird. Und ich glaube, wie du sagst, Mercedes wird immer stärker werden. Also einen richtigen Bounceback in den WM-Fight sehe ich von Ferrari nicht. Ich glaube, dass die sich jetzt einfach einpendeln werden. Es wird den ein oder anderen Saisonsieg noch geben. Aber Meisterschaft für Charles wird diese Saison nichts werden. Und ich glaube tatsächlich, dass es am Ende vielleicht wirklich noch zu einem, in Anführungszeichen, also ich sag mal für ausgeschlossen, letztes Jahr einen in dieser Form spannenden Kampf geben könnte. Ja. Dass es so zwischen Russell und Verstappen vielleicht immer so 2 Rennsiege Distanz sind und würde Verstappen ausfallen, könnte es nochmal knapp werden. Ich glaube, dass es so eine Phase einnimmt. Ich bin wirklich gespannt, ob Lewis vielleicht die Vorherrschaft im Mercedes zum Ende der Saison doch nochmal an sich reißen wird. Was würdest du sagen, im Rest der, hast du noch irgendwelche, im Englischen sagt man, glaube ich, Bold Predictions, irgendwelche ausgefallenen Vorhersagen, jetzt abgesehen vom Transfermarkt für den Rest der Saison?
Ich muss mal überlegen, was haben wir denn noch für Rennen? Also wir haben noch Singapur, das könnte noch ein spannendes Rennen werden, wo ein bisschen Chaos reinkommt. Italien war ja überraschenderweise die letzten 2 Jahre war einmal McLaren-Sieg und einmal AlphaTauri-Sieg. Also da bin ich auch gespannt. Aber ich glaube schon, dass wir einmal noch wen anderes ganz oben auf dem Podium sehen als Red Bull, Ferrari oder Mercedes. Und ich glaube schon...
Glaubst du, dass George Russell seinen ersten Formel-1-Sieg holen wird?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Auf welcher Rennstrecke, kann ich dir auch sagen. Japan ist, glaube ich, dieses Jahr wieder mit drin und das könnte glaube ich, eine Mercedes-Strecke sogar werden. Wo du gerade hier nochmal Verstappen und die Ruhe und sonst was, der fährt das einfach souverän weg. Alex Albon war ja schon Teamkollege von Verstappen und der hat jetzt vor kurzem in einem Interview gesagt, also diese Leichtigkeit, die Verstappen hat, da wirk ich nervös gegen.
Ja.
Denn Verstappen sitzt wohl so in seinem Auto halt vorm Qualifying, öffnet noch ein paar FIFA-Packs und fährt dann raus, fährt die schnellste Rennrunde, stellt sich dann hin.
Lila.
Ich bin wieder da und fertig. Also deswegen, also für mich ist klar, Verstappen, das ist, glaube ich, hat zwar gesagt, ich habe keinen Druck mehr, aber das sagt man halt nur nach außen hin. Er will natürlich gerne sofort weitermachen und die nächsten Titel einfahren. Aber für mich wirklich, eigentlich hätte ich gedacht, dass du dann auch sagst, so George Russell, weil du sagst, du hast ihn ja immer eher ein bisschen kritischer gesehen als ich.
Genau, ja, beim Williams zur Erklärung es war immer ein bisschen zu viel Hype um den Namen, aber diese Saison überzeugt er mich wirklich komplett. Also gerade diese Konstanz ist wirklich beeindruckend. Aber ich finde, man kann von jemandem, der noch kein Rennen gewonnen hat, nicht sagen, dass er noch in den WM-Kampf ernsthaft eingreifen wird.
Ja, und Russell ist halt, glaube ich, so Ricardo Light. Er war immer da, wenn es was zu holen gibt und hat immer quasi einfach sein Rennen durchgefahren. Das muss man auch erstmal können, weil viele werden dann vielleicht langsamer, werden nicht mehr so konzentriert, aber Russell macht sein Ding. Und mal sehen. Also man hofft ja immer auf die nächste Saison. Vielleicht gibt es dann ja wirklich einen kompletten Dreikampf von Anfang an.
So wie letzte Saison, wäre cool. Also meine Bold Prediction wäre, dass es noch eine Alpine Pole gibt diese Saison. Ich weiß zwar nicht wo, weil ich kenne mich nämlich mit den Strecken nicht so aus, aber ich finde, Alpine macht heimlich still und leise einen wirklich sehr guten Job. Die haben sich auch den vierten Platz in der WM sehr gut abgesichert, wo man eigentlich gedacht hätte, das ist McLaren-Territorium. Ja. Ist natürlich die Frage, inwiefern ist jetzt diese Alonso-Dynamik beeinflusst jetzt so das Team, die Moral des Teams, aber mir gefällt wirklich gut, was die da diese Saison machen. Und ich eher eine Hoffnung wäre, dass Mick mit fahrerischen Leistungen seinen Rausschmiss noch kritisch machen lässt. Also du weißt, was ich sagen will.
Und eins träume ich mir noch, der Sepp einmal auf dem Podium.
Das wäre natürlich fantastisch.
Und ich sag dir sogar, auf welcher Strecke. In, sagen wir mal Singapur. Komm, Singapur, langsame Strecke. Vielleicht funktioniert da der Aston Martin. Man kann ja noch träumen.
Man darf ja noch träumen.
Dann fliegen wir jetzt erstmal nach Mallorca. Die Folge wird wahrscheinlich nicht nächsten Freitag kommen, sondern erst irgendwann während der Woche da drauf. Also irgendwann zwischen dem 23. und, wo ist mein Kalender? 22. und 28. August. Also ein bisschen später. Also vielleicht nächste Woche keine Folge dafür, aber dann eine Mallorca-Special-Folge da drauf. Vielleicht wird es auch ein Zweiteiler. Wir werden sehen. Ja, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Und dann,
wir hören uns.
Habe die Ehre. Ehre.